Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Neben steilen Felsnadeln schlängelt sich der Fahrradweg entlang der Blau durch das Urdonautal nach Blaubeuren. Hier lebte der Neandertaler und der moderne Mensch schuf in den Höhlen die ältesten Kunstwerke der Menschheit. Sehen, hören und erleben kann man die Steinzeit im Urmo. Was das ist, erfahrt ihr gleich. Inmitten der mittelalterlichen Stadt. Jeden Sonntag können die Besucher in die Steinzeit eintauchen und Themen rund um die Urgeschichte erleben und begreifen. Aktuelle Forschungsergebnisse erfahren die Teilnehmer der alljährlichen zweitägigen Archäoakademie im Oktober und sind ganz nah dran an der Forschung der Universität Tübingen. Ja, damit sind wir schon beim heutigen Thema. Erstmal willkommen bei der Plattform. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast ist Frau Barbara Spreer und Herr Hannes Wiedmann, beide vom Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren. Und genau darum und um das Programm des Urgeschichtlichen Museums geht's in der heutigen Plattform. Erstmal herzlich willkommen. So, und wir fangen wie immer mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer möchte beginnen?
Ich möchte gerne beginnen. Mein Name ist Barbara Spreer. Ich bin im Urgeschichtlichen Museum für das Programm zuständig und selber Mutter von zwei Mädchen. Und da ist es mir ganz wichtig, dass wir ein Programm anbieten, das man auch spontan machen kann. Und deshalb freuen wir uns, dass wir hier sein können und die Ulmer einladen können, vielleicht doch mal mit dem Fahrrad nach Blaubeuren zu kommen und dort uns zu besuchen an einem schönen Sonntagnachmittag.
Da steht auch so eine schöne Überschrift auf dem Text, den Sie für die Homepage geschrieben haben. Ein Ausflug mit dem Fahrrad in die Steinzeit.
Ja, weil man ja auch das Urdonautal wirklich erleben kann, die Höhlen erleben kann, wenn man dran vorbeifährt. Und wir haben ja auch die ältesten Kunstwerke im Urgeschichtlichen Museum, aber wir haben auch die Höhlen drumherum und die kann man auch besichtigen, auch mit dem Fahrrad.
Das ist gut. Und der Fahrradweg, das haben Sie mir in der Vorbesprechung gesagt, der ist jetzt endlich durchgängig fertig.
Ja.
Also muss man nicht irgendwo wieder auf der Bundesstraße oder sonst wo oder im Dreck rumfahren, sondern...
Genau. Und deshalb für Familien besonders gut geeignet. Aber natürlich auch alle anderen Gäste sind ganz herzlich willkommen bei uns im Museum. Genau.
Und man kann auch mit dem Elektrofahrrad fahren.
Ja, das geht natürlich noch leichter und noch schneller.
Wenn man nicht so fit ist. Herr Wiedmann.
Ja, ich heiße Hannes Wiedmann, ich bin Archäologe, bin auch im Urgeschichtlichen Museum und bin da für alles Mögliche zuständig. Geht von den Funden, die in den Vitrinen sind, die bei uns im Depot sind, über EDV, über Homepage bis hin zu irgendwelchen anderen Tätigkeiten, die gerade notwendig sind.
Hört sich jetzt so an, Sie sind das Urgeschichtliche Museum.
Ich bin auch der schon am längsten dort arbeitet von uns.
Ja. Wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, wie lange gibt es das denn ungefähr schon?
Das Urgeschichtliche Museum gibt es seit 53 Jahren. Das ist 1965 gegründet worden, nach den Ausgrabungen in der Brillenhöhle und der großen Grotte. Da ging es darum, dass man einen Raum schafft, wo man auch die Grabungsergebnisse präsentieren kann. Es war ein Einraummuseum und das war im Herrlich-Geist-Spital der Stadt Blaubeuren. Da ist es heute noch, nur damals war es halt ein Raum. Seit 4 Jahren haben wir das ganze Herrlich-Geist-Spital als Museum zur Verfügung. Und das Heilig-Geist-Spital selber war damals noch Alten- und Pflegeheim. Und dieser Museumsraum wurde auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Altenheims betreut.
Ah ja. Wo ist denn diese, wie haben Sie gesagt, Brillenhöhle?
Brillenhöhle, ja. Die ist, wenn man von Blaubeuren aus Richtung Weiler geht, und zwar rechts den Gang hoch, Herrn hoch. Da ist sie in der Zwischenzeit auch ausgeschildert, man findet sie in der Zwischenzeit sogar.
Und das andere, wie war das? Was war das, dieser?
Die große Grotte ist auf der anderen Seite, das ist dann schon Blautal, also Richtung Ulm zu, Richtung Gerhausen zu. Da gibt es eine Burgruine, Hohengerhausen oder besser bekannt als Rusenschloss. Ah, ja. Und unterhalb da davon liegt die große Grotte, eine Fundstelle aus der Neandertaler Zeit.
War immer so berühmt, das Rusenschloss, ein berühmter Ausflugsort von Herlingen aus für in der Grundschule. Da waren wir dann immer voll gebügelt, wenn wir dann da waren.
So am Rand. Wir haben das von neuem aus im Gymnasium auch noch gemacht.
Von neuem aus?
Von neuem aus,
ja. Ein bisschen weiter. Ja gut, aber wenn Sie schon das Gymnasium ansprechen, Sie sind Archäologe, haben Sie gesagt. Wann und wo haben Sie studiert und warum? Wie ist denn eigentlich Ihr Interesse zur Archäologie entstanden?
Oh je, das ist so eine Sache. Ich denke, ich bin schon ein bisschen vorbelastet, was die Familie anbelangt. Mein Vater war auch sehr historisch interessiert, allerdings mehr an Mittelalter interessiert. Und bei mir gehen die Interessen halt noch weiter in die Vergangenheit. In der Zwischenzeit hauptsächlich jüngere Altsteinzeit.
Wie soll man die jüngere Altsteinzeit so ungefähr datieren?
Also datieren, bei uns in der Gegend fängt die vor etwa 43.000 Jahren an. Da tauchen das erste Mal moderne Menschen, wie wir es heute sind, hier auf. Und damit beginnt die jüngere Altsteinzeit und endet vor in etwa 11.000 Jahren. Und das fällt zusammen mit dem Ende der letzten Eiszeit dann.
Also schon eine ganze Weile her.
Ja.
Gut, unser heutiges Thema oder Hauptthema ist natürlich das Programm dieses urgeschichtlichen Museums. Und ich denke, das machen wir mal so ein bisschen peu à peu. Und ihr könnt euch ja schon mal darauf einstimmen, vielleicht schon mal einen Zettel holen oder auch nachher die Homepage-Adresse aufschreiben, damit ihr wisst, was euch erwartet und sagen könnt, okay, an dem möchte ich vielleicht mitmachen. Also Zettel holen und Musik hören. Ihr hört die Plattform Radio Free FM und unser Thema heute das urgeschichtliche Museum in Blaubeuren. Aus diesem Anlass sind Frau Barbara Spreer und Herr Hannes Wiedmann da und es geht schwerpunktmäßig ums Programm. Ich habe euch vor der Musik, falls ihr schon länger zuhört, gesagt, bitte jetzt einen Zettel holen oder sonst was. Man kann es auch auf dem iPad oder sonstigen Tablets machen. Es geht ums Programm und das Ganze, ja, da erzählt uns jetzt, glaube ich, der Herr Wiedmann so die Details, vielleicht die Frau Spreer auch an der einen oder anderen Stelle. Aber fangen wir mal an. Es geht los im Sonntag.
Samstag.
Den Samstag.
22. September mit einem Workshop zur Feuerstein-Werkzeugherstellung. Das heißt, da lernt man Grundbegriffe der Feuersteinbearbeitung. Das ist alles nicht ganz so einfach. Das bedeutet in Wirklichkeit jahrelange Übung, bis man die entsprechenden Sachen fertig bekommt. Aber eben, es geht mal darum, dass man da reinschnuppern kann. Sind vielleicht auch schon welche dabei, die schon ein bisschen mehr drüber wissen, die dann schon etwas bessere, ja, ich will jetzt nicht bessere sagen, sondern kompliziertere Tätigkeiten da durchführen können. Aber es ist ein Werkstoff, den man eben zuerst mal kennenlernen muss, wo man lernen muss, was für Eigenschaften der hat, wie man den vorbereiten muss, in welchem Winkel man da draufschlagen muss, an welcher Stelle, mit welcher Kraft, damit das abgeht, was man weghaben will.
Sie haben vorher mir so, man macht ja immer englische Begriffe oder amerikanische und Sie haben das da so nett aufgeschrieben. Sagen Sie es am besten selber.
Flintknapping.
Also nicht Knapping, ich habe mich damals so zuerst verhört. Also der Feuerstein wird nicht entführt.
Nein, der wird nicht entführt, sondern der wird geschlagen.
Genau, was abgeknapst. Wo findet man denn eigentlich bei uns Feuersteine?
Bei uns auf der Schwäbischen Alb gibt es den sogenannten Jura-Hornstein. Den kann man auch bei uns oberhalb von der Blaubeuren auf der Hochfläche finden. Aber es gibt auch andere Stellen, wo wir auch wissen, dass die Menschen in der Urgeschichte ihren Feuerstein dort geholt haben.
Was haben die außer, mal klar, er heißt Feuerstein, wenn man Feuer irgendwie damit gemacht hat, so gegeneinander geschlagen, sieht man ja in manchen Filmen, wie es Funken schlägt und dann hoffentlich geht das Stroh oder was es immer ist da an.
So funktioniert es natürlich nicht ganz.
Naja, also erzählen Sie, wie
sondern wir brauchen einen Feuerstein und einen Pyrit dazu. Zur Pyrit kann man auch Katzengold sagen, das ist vielleicht eher als Begriff bekannt. Mit dieser Kombination werden die Funken geschlagen. Dann braucht man ein Material, das diesen Funken auffängt. Mit Holz oder Stroh braucht man da nicht anfangen, funktioniert nicht, da reicht die Temperatur nicht. Wir brauchen ein Zundermaterial. Und ein Material, das sich dafür gut eignet, ist das Fruchtfleisch des Zunderpilzes. Der Zunderpilz ist ein Baumpilz, der bevorzugt an Buchen und Birken wächst, und zwar an feuchten Standorten. Dieses Fruchtfleisch muss man aufarbeiten, das heißt, das muss man zupfen, das muss man klopfen, bis es total weich ist, eine total große Oberfläche hat. Mhm. Und dann kann man da die Funken reinschlagen. Mhm. Dann fängt dieses Material das Glühen an und dann braucht man andere leicht entzündliche Materialien. Da kann man getrocknetes Gras hernehmen, man kann auch Birkenrindenstückchen dazu hernehmen, alles Mögliche, was man in der Natur findet. Und man braucht Sauerstoff, einen Luftzug, um die Glut da drin so heiß zu machen, dass diese anderen Materialien sich dran entzünden. Mhm. Dann hat man den Anfang zum Feuer machen.
Ah. Ah, das ist jetzt sehr interessant. Das heißt aber auf der anderen Seite, in den Filmen wird das immer viel zu verkürzt und falsch oder sonst wie dargestellt. Also das heißt, Leute, die Drehbuch schreiben, was jetzt über die Steinzeit oder Neusteinzeit machen wollen, ich hoffe, ihr habt aufgepasst, wie es geht.
Die wissen das auch nicht unbedingt. Es gibt noch was Spannendes zum Zunder. Mhm. Ulm war früher ein ganz großes Zentrum der Zunderherstellung. Mhm. Wir haben heute noch das Zundeltor hier. Ah. Dort waren diese Fabrikationen, wo der Zunder hergestellt wurde. Und in Ulm wurde jedes Jahr tonnenweise Zunder hergestellt. Das ging so weit, dass die zu diesem Zeitpunkt die Zunderpilze schon bis aus Rumänien importiert haben hierher. Der muss eine sehr gute Qualität gehabt haben, der Zunder, der war europaweit begehrt.
Also das heißt, die Ulmer haben nicht nur, also das ist mir jetzt neu, man hört ja immer, dass die Ulmer mit dem Handel mit Textilien oder solche Sachen ihr Geld gemacht haben. Also offensichtlich, Zunder hat auch zum Wohlstand der Stadt beigetragen. Ja. Ah, das ist jetzt doch, sehen Sie, deswegen freue ich mich immer, wenn Sie kommen, weil ich lerne immer was dazu, immer irgendwelche neuen Sachen und das ist also jetzt eine wirklich spannende Sache. Also man hat dann, wie Sie es ja rausgehört haben, vom Feuermachen dann doch immer sehr, sehr naive Vorstellungen. Das ist dann doch nicht ganz so einfach. Mal gut, wenn man es weiß, wie man es macht, dann ist gut, dann geht es.
Und der Zunder war natürlich nicht nur zum Feuermachen da, sondern der war das Pflaster der Menschen. Bis dann Hartmann Anfang des 20. Jahrhunderts das Pflaster erfunden hat, das wir heute haben, haben diese Zunderfabrikationen geblüht. Dann sind sie innerhalb von ein paar Jahren bankrott gegangen.
Das heißt, das hat man da drauf und da irgendwie eingewickelt und so.
Genau, weil dieser Zunder zieht Feuchtigkeit, also zieht das Blut auch dann an und da ist was drin, was blutungsstillend wirkt.
Ja, Hartmann, Heidenheim oder wo ist der? Mhm. Ja, sehen Sie. Genau. Irgendwo, manche Dinge bleiben dann doch hängen. Aber man kann doch sicher mit dem Feuerstein noch eine ganze Menge andere Sachen machen. Und ich denke, da wird es ja auch in dem Workshop, also ich denke, Feuer werden sie jetzt da nicht machen. Das wird so genau erfackelt in das Museum noch ab.
Nein, da geht es in diesem Workshop jetzt nicht drum, sondern da geht es um Werkzeugherstellung aus Feuerstein. So seit 2 Millionen Jahren oder so wird aus Feuerstein werden Werkzeuge hergestellt, weil eben Feuerstein ganz bestimmte Eigenschaften hat. Zum einen kann man beim Schlagen vorherbestimmen, was von so einer Knolle abgeht. Zum anderen, so ein frisch geschlagener Feuersteinabschlag kann sehr, sehr scharfe Kanten haben. Die sind im Zweifelsfall schärfer als jedes Messer aus Stahl. Die werden bis heute teilweise bei plastischer Chirurgie als Skalpell eingesetzt, weil das Gewebe beim Schnitt so wenig verletzt wird, dass es ohne Narbe zusammenheilen kann.
Mit Feuerstein in der modernen Chirurgie?
Ja. Es gibt noch einen zweiten Grund, wann es eingesetzt wird, wenn jemand eine Allergie gegen Stahl hat. In Stahl ist alles Mögliche mit drin an Zusatzstoffen und dagegen gibt es Allergien. Gegen Feuerstein gibt es bisher keine bekannte Allergie.
Das heißt also, wenn die Chirurgen das wissen, wenn das irgendwie bekannt ist, dann können die sich darauf einstellen und dann eben Feuerstein-Skalpell nehmen. Und genau das lernt man jetzt am kommenden Samstag. Von wann bis wann geht es? Und ich denke mal, ganz umsonst kann es ja nicht sein. Sie brauchen ja auch Materialien und sonstige Sachen.
Da muss ich jetzt kurz reinschauen. Wow. Ich meine von
11 bis 15 Uhr.
11 bis 15 Uhr, genau. Mhm. Wer da noch teilnehmen will, bitte rechtzeitig jetzt vorher bei uns anmelden im Museum. Entweder telefonisch bei unserem Empfang unter 07344 966990 oder aber per E-Mail an empfang@urmu.de.
Also muss man gar nicht viel schreiben, man muss halt, ich habe vorher auch Urmu gesagt, kann man sich merken, Urmu, also urgeschichtliches Museum,
genau.
Da gab es immer Urmel aus dem Eis.
Oder irgend sowas. Urmel aus dem Eis
oder war Urmel, das. Urmel, ja, also in dem Fall.
Augsburger Puppenkiste
war das. Ja, irgend sowas. Genau, also, wie heißt Empfang@urmu.de?
www.fahrradweg.de und dann kann man da sich noch anmelden und sich eine Homepage haben Sie ja sicher auch.
Natürlich.
Wahrscheinlich www.urmu.de.
Genau.
Oder? Messerscharf geschrieben. So. Feuerstein-Skalpell-mäßig scharf geschlossen. Okay, also da könnt ihr dann gucken, wenn ihr da noch Zeit und Lust habt, dann einfach da mitmachen. Was kostet das Ganze?
65 Euro.
65?
Mhm. Ah,
ja gut, ich meine,
inklusive das ist Material.
Ja, mit, also gut, Material ist dann dabei. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, wie lange wir schon wieder geredet haben, ist ja jetzt keine Kritik, sondern eher erfreulich. Das zeigt mir, dass die Zeit wahnsinnig schnell vorbeigeht und spannend ist. Aber jetzt wieder ein bisschen Musik und ihr könnt ja danach, wenn ihr schon mal ins Internet könnt ihr schon mal gucken, urmu.de. Ciao. In der heutigen Plattform geht es um das Programm des Urgeschichtlichen Museums in Blaubeuren. Und vor der Musik, wer da noch nicht eingeschaltet hat, da haben wir uns über den nächstliegenden Programmpunkt unterhalten. Das ist also jetzt am kommenden Samstag, dass ihr es noch wisst, von 11 bis 15 Uhr. Ja, ein Workshop zum Thema Feuersteinbearbeitung, Flintknapping, jetzt sage das Karl, man spricht es vielleicht anders aus, Flintstone oder Flintknapping. Gut, und es geht ruckzuck weiter. Am Sonntag kommt gleich der nächste Programmpunkt, das ist glaube ich der 23. September, wenn ich jetzt so im Kopf habe.
23. September, da haben wir einen europaweiten Aktionstag. Unser Museum ist auch Mitglied in einem europaweiten Netzwerk, nennt sich Ice Age Europe, wo eiszeitliche Fundstellen, eiszeitliche Museen vertreten sind. Wir sind in der Zwischenzeit über 20 in diesem Netzwerk. Und an diesem Tag wird in diesen verschiedenen Institutionen, in diesen Museen, an diesen Fundstellen jeweils ein Programm zum Ice Age Europe Day stattfinden. Da ist alles Mögliche dabei vertreten. Geht natürlich normalerweise um Sachen, die mit Eiszeit, die mit Urgeschichte zu tun haben. In diesem Netzwerk machen wir aber auch andere gemeinsame Sachen. Wir haben zum Beispiel eine Wanderausstellung, die an verschiedenen Stellen gezeigt wird. Das sind große Stelen, die im Freien stehen, wo Bilder drauf sind, die von den einzelnen Institutionen reingegeben wurden. Hat sehr schöne Bilder dabei.
Nein, das ist auch dieses Pferdchen.
Das ist natürlich auch vertreten. Da ist auch, sind auch Bilder von uns selber drin vertreten. Und dazu immer Fragen in den verschiedenen Sprachen von diesen Institutionen. Ja, ja. Das heißt, da haben wir Französisch dabei, da haben wir Spanisch dabei, wir haben Baskisch dabei, wir haben Englisch natürlich vertreten, Kroatisch ist mit dabei, Italienisch, Deutsch selbstverständlich, Slowenien. Also alle möglichen Sprachen.
Ich könnte jetzt manche gar nicht zuordnen, Französisch schon, aber das andere wahrscheinlich sogar.
Immer noch ganz kurze Fragen.
Ja, klar.
Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Genau, solche Sachen. Nur ganz kurze Fragen sind damit drauf auf den Stelen.
Sind die existenziellen Fragen auch bei Anhalter durch die Galaxis oder so?
So,
ja. Oder es hört sich so ein bisschen wie eine Predigt an. Ja. Egal, aber ich meine, das sind trotzdem sehr, sehr wichtige Fragen und ich denke, das zu wissen, woher wir kommen, was also unsere Vorväter und Vormütter, man redet ja immer noch von den Vorvätern, da denke ich immer, naja, wo sind die Vormütter? Die müssen doch eigentlich rein von der Logik her auch geben, komischerweise. Das redet man nicht davon.
Wegen spricht normalerweise von Vorfahren.
Ah ja, okay.
Dann ist beides drin.
Das ist eine gute Sache. Vielleicht ein paar Beispiele, also für diese Museen, ein paar wird man vielleicht kennen. Also wer ist denn da so dabei? Müssen ja nicht alle sein, da sind wir wahrscheinlich eine halbe Stunde beschäftigt, aber ein paar.
Ja, ganz klar. Also bei uns hier in Deutschland sind es 4 Stück im Moment. Das sind eben wir in Blaubeuren, das ist aber auch das Neandertalmuseum in Mettmann, das eigentlich auch Initiator dieses Netzwerks endlich schon im Moment federführend da drin ist. Dann haben wir das Museum Paläon bei Schöningen. Da geht es um die ältesten Jagdwaffen der Menschheit in diesem Museum. Das sind die Schöninger Speere, die circa 300.000 Jahre alt sind.
Mettmann weiß ich, Schöningen, wo ist das?
Bei Braunschweig. Mhm. Ein Braunkohlentagebau, wo sich eben über so lange Zeit Holz erhalten hat. Deswegen können wir das da feststellen. Und es ist hier ganz in der Nähe noch der Archäopark vertreten, am Vogelherd. Ist auch Mitglied in dem Netzwerk. Wir haben aber auch das große Neandertalmuseum in Kroatien, in Krapina, eine Neandertaler-Fundstelle. Wir haben in Belgien zwei Mitglieder, wo es auch hauptsächlich um Neandertaler-Fundstellen geht in diesem Zusammenhang. Wir haben in Frankreich eben auch wieder Neandertaler-Fundstellen als Mitglieder. Wir haben in Spanien dann vor allen Dingen Fundstellen mit Bilderhöhlen dabei, wie Altamira zum Beispiel.
Ja, die sind bekannt.
Aber auch eine andere Fundstelle.
Ja, okay, also.
Ich suche gerade den Namen bei mir. Das Museum habe ich hier in Burgos und ganz gleich bei Burgos ist auch, sind die Fundstellen, muss man sagen, es sind mehrere Fundstellen, die da angeschnitten sind, wo wir auch sehr alte Menschenreste haben. Und es geht runter bis nach Gibraltar dann schließlich. In Gibraltar haben wir sehr späte Neandertaler nachgewiesen.
Burgos ist noch Baskenland, glaube ich.
Also Nordspanien. Nee, gehört nicht mehr zum Baskenland. Nicht mehr
Basken, aber am Rand, glaube ich.
Ist Nordspanien, ja, also, aber nicht Nordspanien, mehr Baskenland.
Also nicht mehr Baskenland. Naja, aber ganz weites Gebiet bis
von dort. Wir treffen uns auch zweimal im Jahr zu einem Netzwerktreffen. Mhm. Das nächste wird in Norditalien stattfinden, in Fumane.
Ah, das ist doch auch immer toll. Ich kenne es von so EU-Projekten, wenn man da immer sich gegenseitig besucht. Da lernt man immer viel dazu, viel kennen. Wie sage ich immer, coole Leute.
Ja, auch das natürlich. Ja, das ist ja auch wichtig, dass man sich untereinander kennenlernt. Wenn man miteinander Projekte starten will, muss man ja auch wissen, mit wem hat man es zu tun, was sind da die Interessen genau, an was sind die interessiert, wie könnte man da was gemeinschaftlich gestalten. Mhm. Und darum geht es jetzt natürlich dieses Jahr auch ganz besonders. Wir haben ja das Europäische Kulturerbejahr dieses Jahr auch und da müssen wir natürlich draufsetzen.
Mir sagt ja dieses Weltkulturerbe was, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, aber europäisches, wie heißt das, wie haben Sie es gesagt?
Europäisches Kulturerbe, ja.
Kulturerbe. Ja, da muss ich jetzt natürlich schon ein bisschen näher was dazu erfahren. Es hört sich sehr spannend an, der ganze Begriff.
Das ist ja eine ganz weite Angelegenheit. Da geht es jetzt nicht nur um urgeschichtliche Funde, sondern das geht Kulturerbe durch alle Zeiten, um das da geht. Und das ist jetzt eben für dieses Jahr vor Europa ausgerufen worden, dass wir dieses Jahr hier ein Jahr zum europäischen Kulturerbe haben. Das muss nicht unbedingt Weltkulturerbe sein, was da vertreten ist, sondern es muss europäisches Kulturerbe sein. Und da gibt es auch in Berlin eine Ausstellung jetzt dann. Bewegte Zeiten heißt die, wo es eben um archäologische Funde aus Deutschland geht. Da sind auch zwei von unseren Funden jetzt dann vertreten, die wir leider in nächster Zeit nur in Kopie präsentieren können. Mhm. Nämlich die Venus ist dort natürlich hingegangen, also ein ganz wichtiger Fund bei uns aus der Gegend. Und eine von unseren Flöten wird dort jetzt im Original zu sehen sein bis Januar. Dann kommen sie wieder zu uns.
Ja. Läuft die Ausstellung schon? Oder fängt die erst an?
Die September. Fängt nächste Woche an.
Ah ja, okay.
Geht bis zum 6. Januar.
Was ist das für ein Museum? Wo ist die zu sehen?
Gropiusbau. Im Gropiusbau, ja.
Also weil ich frage halt, meine Tochter wohnt jetzt seit ein paar Jahren in Berlin und ab und zu besucht meine Töchterchen und man möchte ja jetzt aus dem Spionagemuseum noch ein paar andere Sachen angucken. Gibt es da tatsächlich?
Ja, ja.
Ich war immer noch nicht da, wo meine Tochter sagt, wäre total cool. Aber bewegte Zeiten hört sich natürlich auch sehr, sehr spannend an. Gut. Okay, machen wir wieder eine klitzekleine Musikpause und danach machen wir einfach, ich habe noch mal eine ganze Seite voll Programm hier stehen, machen wir uns dann nachher Gedanken drüber. Neben diesen speziellen Veranstaltungen des Urgeschichtlichen Museums gibt es auch regelmäßige Veranstaltungen, Frau Spreer.
Ja, wir haben jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr die offene Steinzeitwerkstatt und da sind alle eingeladen, groß und klein. Ganz beliebt sind die Angebote für Familien, die dann einfach mit der Eintrittskarte zu uns kommen und dann arbeiten können, wie in der Steinzeit. Und das macht groß und klein großen Spaß, das muss ich sagen.
Das heißt also, da ist jetzt nicht keine Extragebühren, keine Anmeldung, sondern man kommt halt und wenn man sagt, oh toll, macht man mit.
Das ist mir ganz wichtig, dass die Gäste spontan entscheiden können und kommen können, je nach Lust und Laune, nach Wetter, was sich so anbietet. Natürlich auch einzelne Themen, die dann auch oft Steinzeit pur sind, das heißt mal ein Messer machen, aber auch jahreszeitlich einmal kochen im Herbst zum Beispiel. Oder jetzt da haben wir am 14.10., da ist das Thema wilde Früchtchen gezähmt, da geht es vom Wildobst zum Kulturobst. Da Da können die Kinder selber Saft machen und die Erwachsenen können sich über Obst informieren, über Äpfel.
Und das findet dann sonntags?
Immer sonntags und bei schönem Wetter draußen. Wir haben einen wunderschönen Innenhof und wenn das Wetter dann das nicht mehr zulässt, dann haben wir Räume, die sich auch da ganz gut dafür anbieten.
Sagen Sie mal bitte was zu den Öffnungszeiten überhaupt. Also wann hat das Urgeschichtliche Museum denn geöffnet?
Wir haben Sommerzeiten und die sind von 15. März bis Ende November. Da haben wir außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Und dann kommen die Wintermonate, da ist geöffnet dann nur dienstags, Samstag, mittags und sonntags den ganzen Tag.
Also habe ich das jetzt richtig gehört, im Sommer außer Montag immer?
Immer, ganz
und,
genau.
Und dann im Winter dann nur einzelne Tage?
Genau.
Ja. Und da gibt es dann auch vorher haben Sie mir es gesagt, im Dezember, da gibt es dann eben dieses Dauerprogramm nicht.
Genau, dann Adventstage, Winterzeit haben dann die Familien andere Themen und Programme. Aber im Januar geht es dann wieder los.
Mhm. Aber Weihnachten so, ja, ist ja über Weihnachtsmarkt und naja, und Plätzchen backen ist angesagt. Ja, Steinzeitplätzchen weiß ich nicht. Höchstens blödes Wortspiel. Manche, wenn die Plätzchen backen, sind ja steinhart. Das kommt auch immer vor. Also gut, es gibt aber welche, die muss man dann lagern und dann werden sie weich. Ich glaube, die Springerle, gell, die sind ja immer am
Anfang aber richtig
knallhart.
Knallhart. Zum Zähne ausbeißen. Nein. Dafür fühlen wir uns nicht zuständig, aber jetzt gerade im Sommer haben wir einfach auch viele Themen rund ums Museum. Wir haben ja tatsächlich die Brillenhöhle als unsere Haushöhle. Der Herr Wiedmann geht dann gerne an einem Sonntag im Rahmen der Steinzeitwerkstatt in die Brillenhöhle, erzählt, macht mal Feuer oder geht zum Speerschleudern. Wir versuchen natürlich für alle ein Programm anzubieten, auch vielleicht für die, wo sagen, also Museum ist mir eigentlich
ja, langweilig. Aber es ist ja aber ein bisschen neu. Es geht ja immerhin, ich sage jetzt auch in andere, wie heißt das, der Trend so zum Mitmach-Geschichten, zum Museumspädagogik oder wie man, wenn man schon Fremdwort braucht.
Das ist auch was, ich denke, was auch Kinder wie Erwachsene schätzen. Also das Flintknäppchen ist ein Beispiel zu erkennen, wie viel unsere Vorfahren schon an Fertigkeiten gehabt haben und da manchmal auch eine Achtung davor zu bekommen. Das hilft, wenn man es einfach selber ausprobiert.
Genau, also ich habe das auch gemerkt, dass ich mit dem Basteln angefangen habe, habe ich auch gemerkt, was eigentlich hinterm Handwerk steckt. Und ich denke, ja, so, aber wenn man mal selber bohren muss, was schrauben, irgendwas geht auch vielleicht mal daneben, dann weiß man, ist doch nicht so einfach alles.
Ja, und wir haben natürlich auch ganz besondere Möglichkeiten, weil wir eben mit Feuerstein arbeiten. Also das ist ein Material, mit dem wir sonst nicht arbeiten können, mit Werkzeugen. Und ab und an darf man bei uns auch mit Mammutelfenbein arbeiten. Das sind dann ein-, zweimal im Jahr auch für Familien oder für Erwachsene im Angebot. Und das ist natürlich auch was ganz Besonderes und Außergewöhnliches, auch bei uns im Museum.
Okay. Es gibt noch was. Achso, ja. Sorry.
Es gibt noch was uns dabei wichtig ist, dass es nicht reine Aktion ist, reiner Aktionismus, sondern dass man auch praktisch so die Grundlagen, den Hintergrund mit ein bisschen liefern. Warum machen wir das überhaupt?
Ja, und nur zum Beispiel, ja, was, erzähl nicht mal was zu dem Hintergrund, also das als Beispiel, ja.
Wenn es ums Messer machen geht, dass man einfach auch zum Feuerstein was erzählen kann, dass man sagen kann, wie man den bearbeitet, wie man mit dem arbeitet, weil das müssen die dann ja selber auch mit Feuerstein herstellen, dieses Messer. Aber solche Sachen müssen dann einfach dazu.
Und ich nehme mal an, diese Messer, die hat man jetzt nicht nur gebraucht, um irgendwelche Früchte zu schneiden, sondern da waren vielleicht eine ganze Reihe anderer Anwendungen. Was hat man da sonst noch gemacht? Vielleicht hat man das Fell abgezogen oder was hat man alles gemacht?
Man hat Feuerstein natürlich gebraucht, um die Tiere zu reuten. Man hat es bei der Jagd selber natürlich auch eingesetzt, im Zweifelsfall als eine Spitze in einem Wurfgeschoss drin, in einem Speer drin. Später in einem Pfeil drin dann diese Spitzen, wobei die sehr oft aus anderen Materialien hergestellt wurden. Die sind auch sehr gern aus Geweih hergestellt worden, weil es einfach ein bisschen elastischer ist als Feuerstein. Wenn Feuerstein im Tier auf einen Knochen trifft, dann ist die Spitze kaputt, dann zerbricht sie ganz einfach. Bei einer Geweihspitze bricht vielleicht auch die Spitze selber ab, wird stumpf, aber die kann ich einfach nachschleifen. Das geht mit der Feuersteinspitze nicht.
Ja, man sagt ja, ich habe das irgendwo mal gelesen, das war ja auch so ein wichtiger Schritt der Entwicklung der Menschheit. Also jetzt nicht nur Feuer und solche Sachen, sondern die Erfindung der Distanzwaffe, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also dass man jetzt nicht mehr so an das Tier ran muss. Sie haben ja mal erzählt, nicht der Säbelzahntiger. Ich hatte den ja immer im Kopf, dass es das genau. Da habe ich aufgepasst, dass es den genau dann nicht mehr gab, zumindest bei uns nicht.
Der war bei uns da schon lange ausgestorben zu diesem Zeitpunkt, wo es bei uns darum geht. Die Funde, die wir bei uns hier haben, aus der Altsteinzeit, stammen ja aus der letzten Eiszeit. Und eben die letzten Säbelzahnkatzen haben wir bei uns zwei Eiszeiten vorher. Mhm. Das heißt, da liegen 200.000 Jahre oder so dazwischen.
Ja, da waren wir nicht schuld.
Die tut einem nichts mehr.
Nein.
Okay, gut. Also, dann kommen nachher wieder spezielle Themen. Wir sind jetzt so langsam im Oktober angelangt und da gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Sachen. Und dazu nachher mehr. In Bezug auf das Programm des Urgeschichtlichen Museums in Blaubeuren sind wir jetzt im Oktober angelangt. Was gibt's da alles Tolles?
Im Oktober gibt es unsere alljährliche Archäoakademie. Findet immer im Oktober oder im November statt, sind immer zwei Tage, Freitag und Samstag. Dieses Jahr Freitag der 19. und Samstag der 20. Oktober. Und da wird es einen ganzen Reigen von Angeboten dieses Mal geben. Das geht los mit einer Busexkursion zu unseren Welterbestätten im Achtal. Das heißt also Geisenklösterle, Sirgenstein und Hohlefels werden dort mit Führung aufgesucht. Nachmittags geht es dann um die ersten modernen Menschen bei uns in Europa. Der Dr. Guido Batey von der Universität Tübingen wird diesen Vortrag halten zum sogenannten Aurignacien. Das ist die erste Kulturstufe, der erste Technokomplex eigentlich, der zu uns modernen Menschen dazugehört. Das ist genau die Zeit, aus der diese Elfenbeinfiguren stammen, aus der auch diese Musikinstrumente stammen, diese Flöten. Am Nachmittag, am Freitag, haben wir dann lauter Kurzvorträge, auch zu Aspekten aus den Welterbehöhlen. Es fängt an mit einem kurzen Vortrag vom Dr. Alvise Barbieri, auch Universität Tübingen. Und zwar macht er gerade bei uns eine Sonderausstellung, die wir demnächst eröffnen werden, wo es um verschwundene Landschaften geht, wo es um moderne Techniken geht. Was kann man mit denen heutzutage rausfinden darüber, wie die Landschaft in der Vergangenheit ausgeschaut hat, was für Prozesse da passiert sind, dass es sich dann verändert hat, dass es schließlich so ausschaut, wie sie heute ausschaut. Dann geht es auch um kleine Raubtiere in der Umgebung von steinzeitlichen Menschen, vom Chris Baumann. Danach geht es um Geschossspitzen aus tierischen Materialien, die Keiko Kitagawa. Und zum Abschluss von dieser Serie dann Wertvorstellungen im Aurignacien, Schmuckstücke aus den Höhlen der Schwäbischen Alb im Vergleich, durch Dr. Sibylle Wolf, die ihre Doktorarbeit eben über Elfenbeinbearbeitung, über Schmuck bei uns in der Gegend geschrieben hat. Also eine ganz spezielle Wissenschaftlerin da dafür ist. Wir haben dann noch einen Abendvortrag, Neandertaler kontra moderner Mensch, das Duell. Es sind auch zwei Wissenschaftler, also die Yvonne Tafelmeier und Guido Batey wieder, beide Universität Tübingen. Die Yvonne Tafelmeier wird den modernen Menschen geben, Guido Batey den Neandertaler. Und die werden praktisch da so in ein Rededuell eintreten. Wir sind selber sehr gespannt. Wir denken, das wird ganz witzig, diese Angelegenheit.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Dann am Samstag geht es vormittags um die Musikinstrumente. Da werde ich höchstpersönlich zuerst mal einen Einführungsvortrag halten in experimentelle Herstellung von Knochen- und Elfenbeinflöten. Danach gibt es dann einen Vortrag von der Susanne Münzel, die eben diese erste Flöte aus dem Geisenklösterle zusammengesetzt hat, aus 26 kleinen Knochenfragmenten zusammengepuzzelt hat, die also sich mit diesen Sachen jetzt seit 94, 95 beschäftigt, genau 25 Jahre fast in der Zwischenzeit. Und dann wird auch die Anna Friederike Potengowski da sein, eine Flötistin aus Berlin, die dann in der Kirche, in der Stadtkirche in Blaubeuren auch einen kurzen Einblick in die Klangqualität dieser Flöten geben wird. Wir werden auch dann jetzt ein kurzes Stück dann hören, dass sie auf einer dieser Knochenflöten spielt, und zwar ein Nachbau von der Gänsegeierflöte, die im Hohlefels gefunden wurde.
Also ich muss sagen, ich bin fasziniert. Seltsamerweise, oder was heißt seltsamerweise, wenn ich jetzt das einfach so höre, würde ich jetzt mal jetzt gar nicht Steinzeit oder irgend sowas Europa assoziieren, sondern ich habe da irgendwie so Japan, Asien, irgendwie solche Sachen im Kopf. Wahrscheinlich liegt es vielleicht an der Stimmung, was die als Tonleiter, sage ich jetzt mal da angeordnet ist. Das ist jetzt so meine grobe Theorie. Also für mich hat es jetzt irgendwie... Ich habe so ein paar so japanische Stücke, so hat es irgendwie geklungen.
Wir haben natürlich ein bisschen ein Problem mit diesen Instrumenten, mit den Nachbauten von diesen Instrumenten. Das sind immer nur Annäherungen ans Original, weil wir haben die Abstände von den Grifflöchern. Das heißt, wir können die Tonabstände festlegen. Wir haben aber kein vollständig erhaltenes Instrument. Das heißt also, die exakten Töne können wir nicht genau sagen.
Das ist also zusammengepuzzelt. Das ist überhaupt, ich habe vorher gedacht, wenn man da so, wie viel haben Sie gesagt, 26.
So,
und da überhaupt zu erkennen, dass das mal eine Flöte war.
Das war auch ein langer Prozess. Ausgegraben worden sind diese Stücke in der zweiten Hälfte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Und 1994 kam die Zusammensetzung. Als nämlich die Susanne Münzel die Knochenfunde durchgeschaut hat, ist ihr aufgefallen, dass da Vogelknochen dabei sind, wo Kerben drauf sind und wo Löcher dran sind. Ansätze von Grifflöchern. Und dann hat sie das Puzzeln angefangen. Der Professor Joachim Hahn, der diese Ausgrabungen geleitet hat, das Projekt geleitet hat, wollte es erst gar nicht wissen, wollte gar nichts davon wissen. Hat gesagt, du spinnst doch so in der Art. Und er war dann aber nachher auch sehr überrascht und überzeugt, wie alle anderen auch, dass die Menschen vor 40.000 Jahren schon solche diffizilen, solche komplizierten Musikinstrumente hergestellt haben.
Überhaupt, das geht mir immer mal wieder durch den Kopf, wie der Mensch überhaupt auf Musik kam und welche Funktion überhaupt Musik hat. Also man muss ja sagen, so aus praktischer Sicht, wofür braucht man Musik? Ja, genau so, aber es hat doch für die Menschheit eine wahnsinnige Bedeutung, diese Musik als Kunstform oder so.
Ganz klar.
Und ja.
Also ich denke, Musik haben alle Kulturen und das hat auch einen guten Grund, weil wir über Musik sehr viel mehr kommunizieren können als über Worte. Und das verbindet uns natürlich auch ganz stark miteinander. Also wenn man miteinander singt, ob man jetzt die Fangesänge in einem Stadion anhört oder dann ein Chor, ein Bachchoral in der Kirche, das verbindet. Und das, denke ich, war auch gerade für die Menschen in der Steinzeit ein ganz starkes emotionales Bindungsglied, um in der Gruppe mit allen Ängsten und Sorgen, aber auch Freuden, natürlich beides, eine starke Gruppe zu bilden.
Also praktisch dem einfach... Ja, einerseits, wie Sie sagen, sich singen, weil es jetzt endlich doch mal Frühling wird und oder auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal, die Angst wegsingen, wenn es dauernd dunkel ist und kalt und dann kriegt man natürlich Angst und dann kommt man das, kann ich verstehen, ja.
Und das haben die Menschen vielleicht auch damals vor 40.000 Jahren herausbekommen, dass das ein besonderes Potenzial hat, diese Verbindung, die durch Kunst entsteht, durch Musik, durch Tanz, und dass das eben stärker bindet als manches Intellektuelle zum Beispiel. Und gerade in Gruppen, die größer werden, und es manchmal ganz schön schwierig ist, verschiedene Interessen zusammenzubinden, dann hilft Musik.
Ja, und jetzt gehen Sie aber über das Vorspielen raus. Ich habe das, Sie haben es erzählt oder waren Sie, dass diese Flöte aus Gänsegeierknochen, gell? Das war so Gänsegeierknochen und Geflügelknochen, sage ich jetzt mal allgemein Geflügel, wobei ich jetzt nicht die Gummiadler meine, die man so kriegt, sondern Geflügel im biologischen Sinne. Und da wird am Tag drauf dann was angeboten.
Genau. Am Sonntag, dem 21. Oktober, gibt es dann einen Workshop, in dem eine Knochenflöte aus Vogelknochen hergestellt wird, wo die Teilnehmer das also selber machen können. Der dauert von 10 bis 17 Uhr. Ich gebe natürlich zuerst eine ausführliche Einführung in dieses Thema insgesamt und dann geht es an die praktische Arbeit. Vogelknochen sind das geniale Material, um sowas herzustellen. Die sind innen drin hohl. Und das haben die Menschen damals auch schon erkannt.
Jetzt haben sie in der Vorbesprechung gesagt, weil ich gesagt habe, oh, ich habe jetzt an dem Tag doch Zeit, bin ich doch nicht auf Schloss Augustusburg. Jetzt haben sie mir dann leider den Zahn ein bisschen gezogen, dass das schon mehr oder weniger ausgebucht ist. Aber ein Hintertürchen gibt's.
Ja, wenn man seinen Schwanenknochen selber mitbringt, und zwar entweder die Speiche oder die Elle, dann gibt es die Chance, noch daran teilzunehmen.
Also muss man dann gucken, wo man sowas noch herkriegt. Und das ist anscheinend nicht ganz leicht.
Nein,
also,
das ist nicht ganz so einfach.
Obwohl es genügend Schwäne gibt. Aber abmurksen sollte jetzt keines.
Nein, bitte nicht.
Und wer eine Flöte hat, eine Knochenflöte, und kann sie nicht spielen, der kann sich dann an dem Tag an mich wenden. Ich werde nämlich da sein und werde zeigen, wie sie funktioniert.
Also wenn jemand die hinkriegt, aber sagt, ich kriege nichts Gescheites raus, so schwäbisch gesagt.
Dann. Sozusagen der Handwerker rechts und ich dann für die Musik zuständig. Auf jeden Fall mal eine Einführung, dass das Instrument klingt. Das werde ich allen beweisen. Ich werde dann die auch mal vorspielen und dann können die Personen selber daheim üben.
Also auch das, denke ich, auf urmu.de. Kann man nachgucken und wie gesagt, und wenn man dann noch in der Lage ist, noch rechtzeitig einen Ellen- und Speichelknochen.
Geier geht auch.
Geier geht auch. Ja. Aber ich glaube, das gibt es hier nie so viele. Ich glaube, Schwanenknochen zu finden, ist dann vielleicht doch noch.
Ist auf alle Fälle einfacher.
Was kann man im Internet gucken, ob es das bei in einschlägigen Versendern gibt, aber ich glaube eher nicht.
Das kann man vergessen.
Gut, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass wir jetzt noch ein kleines bisschen Gas geben müssen. Zu den Sonderausstellungen stehen auch an. Das machen wir jetzt noch schnell und dann ist schon fast fertig.
Steht jetzt noch unsere zweite Sonderausstellung an. In diesem Jahr nämlich eben die verborgenen Landschaften der Eiszeit. Habe ich vorher schon mal angesprochen, wo es darum geht, mit welchen Techniken da heute gearbeitet wird, wo man auch praktisch das mal ausprobieren kann, teilweise in dieser Ausstellung, wie diese Techniken funktionieren, wie man mit elektrischer Leitfähigkeit vom Boden, das dann unterschiedlich ist, je nachdem, was für ein Sediment das ist, ob das toniger ist, ob das sandiger ist. Tonigere Elemente, die mehr Feuchtigkeit enthalten, leiten besser als sandige Sedimente.
Da muss man
Sedimente.
Aber irgendwie bohren, oder?
Da gibt es so ganz dünne Sonden, die in den Boden eingeführt werden und mit denen wird das gemessen.
Und daran kann man feststellen, wie die Landschaft mal ausgesehen hat. Oder zumindest Hinweise.
Kann man die Beschaffenheit des Untergrundes feststellen. Und daraus kann man dann rückschließen, wie das mit der Erosion passiert ist, wie diese Landschaft früher mal ausgesehen hat. Mhm. Und da gehören natürlich noch viel, viel mehr Verfahren dazu. Wir arbeiten inzwischen auch mit Georadar, um zum Beispiel festzustellen, wo kommt der gewachsene Fels im Untergrund. Mhm. Weil der die Strahlen anders reflektiert als die Erdschichten oben drüber. Solche Sachen sind auch im Einsatz. Das ist auch manchmal dann bei den Grabungen in den Höhlen ganz wichtig, um eben festzustellen, wie weit gibt es Sedimente, die in die Höhle eingeflossen sind, sich gebildet haben und wo fängt eigentlich der Fels an, wo auf alle Fälle nichts mehr kommt.
Also sehr, sehr, also auch viel, viel Technik dann dabei.
Das ist sehr viel Technik, ganz klar.
Ja, wird mich also auch schon wieder, das spricht mich, der Musiker spricht es an in mir und den Techniker.
Die wird ab 6. Oktober dann zu sehen sein, diese Ausstellung. Da sind wir im Moment gerade im Aufbau, im Entstehen dieser Ausstellung. Was wir vielleicht auch noch ansprechen können, wir haben im Moment auch jeden Nachmittag um 14.30 Uhr eine Welterbeführung, wo also das Welterbe, das jetzt seit über einem Jahr, seit 9. Juli letzten Jahres ja da ist, besser vorgestellt wird.
Okay, also leider muss ich jetzt... Ja, wir hätten jetzt noch eine halbe Stunde machen können, ohne dass es langweilig wird. Aber die Stunde ist jetzt um. Aber es war sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, das, was jetzt halt irgendwie unter den Tisch fallen musste aus Zeitgründen, kann man alles nachlesen. Man kann ja kommen. Und es ist, so wie ich das jetzt sehe, immer jemand da, der da kompetent Auskunft geben kann. Also dann danke ich ganz herzlich, dass Sie da waren, Frau Sprecher, Herr Wiedmann. Und freue mich auf das nächste Mal. Der Herr Wiedmann war ja schon zum zweiten Mal zumindest bei mir. Und
ich bin schon zum dritten Mal.
Aber bei mir zum zweiten Mal. Ja. Und ich denke, hoffentlich kommen Sie nochmal. Ist immer super spannend.
Gerne.
Und ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war die Plattform mit Rudi Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.